Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Klappe Take 2 könnte man heute eigentlich sagen, denn ich habe heute erneut jemanden bei mir im Podcast zu Gast, der schon mal, ich glaube, im letzten Jahr bei mir zu Gast war, nämlich der liebe Olaf Mörk. Er hat über 30 Jahre Erfahrung im B2B-Marketing und Vertrieb und ist Gründer von Mörketing, Autor, Speaker und Trainer. Und das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, auf das bin ich aufmerksam geworden über seinen LinkedIn-Newsletter 64, in dem, also Nummer 64, in dem er davon schreibt, wie KI-Suchmaschinen, ChatGPT und Perplexity oder ähnliche, die Spielregeln im Marketing neu schreiben und warum situativer Content jetzt über Sichtbarkeit oder Bedeutungslosigkeit entscheidet. Genau das möchte ich heute mit ihm vertiefen. Und gemeinsam wollen wir herausfinden, wie situativer Content, KI-Suchmaschinen und Videokommunikation zusammen harmonieren und voneinander profitieren, um Marken auch in dieser neuen Suchwelt sichtbar und relevant zu halten. Grüß dich, Olaf. Schön, dass du heute dabei bist.
Vielen Dank, Florian, für die Einladung. Freut mich, dass ich heute schon zum zweiten Mal bei dir Gast sein darf. Und ja, wird bestimmt ein spannender Themenaustausch hier.
Ja, auf jeden Fall. Davon gehe ich doch aus. Wir sparen uns heute mal meine drei Einstiegsfragen, so gerne ich die auch immer stelle, aber die haben wir ja schon mal gehabt. Also wer sich wundert, wer ist denn dieser Olaf? Schau einfach in meiner Podcast-Liste. Ich weiß jetzt leider nicht auswendig, was zeigt, wie unprofessionell meine Vorbereitung war. Dass ich nicht weiß, in welcher Podcast-Nummer ich zuletzt mit dir gesprochen habe, aber so ist das Leben. Aber ich möchte trotzdem mit einer ganz allgemeinen und grundsätzlichen Frage starten an dich. Und zwar für all diejenigen, die meinen Podcast hören und sich sagen, ja, ist ja toll, klingt grundsätzlich interessant. Habe ich auch schon mal mitbekommen, dass KI-Suchmaschinen immer relevanter werden. Alles gut und schön, aber was ist denn dieser situative Content?
Ja, man kann es einfach oder auch kompliziert erklären. Ich versuche es mal jetzt so kurz wie möglich zu erklären. Wir leben ja in einer sehr komplexen Welt und diese situativen Umstände, man hat es jetzt ja mitbekommen, zum Beispiel mit der Zollpolitik USA, nur als kleines Beispiel, ist ein situativer Umstand, auf das ich als Unternehmen quasi keinen Einfluss habe. Das heißt Zoll rauf, Zoll runter und so weiter. Und das beeinflusst natürlich massiv das Marketing von Unternehmen, die Preise von den Produkten und so weiter und so fort. Da gibt es aber noch viel, viel mehr situative Umstände. Also gibt es ein ganzes Bündel, die KI ist auch einer, die beeinflusst uns auch massiv in unserem Tun und auch was dabei am Ende, sag mal, herauskommt, das wollen wir nachher so ein bisschen genauer auch untersuchen. Oder auch ein situativer Umstand ist ganz neu, ist das veränderte Suchverhalten der Menschen. Man hat bis vor ein paar Monaten, sage ich mal, noch überwiegend über Google gesucht. Immer mehr Leute springen ab in typische KI-Suchmaschinen wie ChatGPT, Perplexity, wie sie auch alle heißen. Und wohl eine ganz andere Art von Content, weil die spielen hauptsächlich relevanten Content. Ich habe es erst heute wieder gemerkt, ich habe was mit Google gesucht, wurde nicht fündig. Ich dachte, Mensch, jetzt gehe ich halt wieder rüber zu Perplexity. Ich bin halt auch noch das einfach gewohnt mit dem Google und Perplexity hat mir tatsächlich die Antwort sofort geliefert. Da ging es um eine Tracking-Nummer von DPD, wie ich denn weiß, wo das Paket gerade steckt. Google hat es nicht hinbekommen. Perplexity habe ich sofort den Link gehabt, habe es eingegeben, habe innerhalb von Sekunden wusste ich, wo das Paket ist. Google komischerweise nur Werbeanzeigen und alles Mögliche, aber eben halt kein Treffer. Und es ist schon mal, die Relevanz war für mich da höher bei Perplexity, deshalb suche ich auch immer mehr über Perplexity. Ich schätze, ich setze schon mehr Perplexity ein, so 70-80% gegenüber Google, immer noch 20%, weil es halt einfach bequem ist. Man kennt es ja schon und das ist auch ein situativer Umstand und es verschiebt sich gerade alles. Und die Suchmaschinen, die werden ja immer intelligenter im Laufe der Zeit. Noch vor ein paar Jahren war es überhaupt nicht bekanntes Thema. Die KI ist allerdings schon älter als ich, also das ist auch Fakt. Die gibt es schon sehr, sehr lange, seit über 60 Jahren gibt es die KI. Je nachdem, ab wann man die KI denn berechnet, auch zählt, die Anfänge der KI. Und vor 2-3 Jahren, kann ich mich noch erinnern, hat man immer gesagt, boah, die KI, die, was ist denn das für eine Spielerei, die macht doch nichts Gescheites. Und erst so vor 2 Jahren wird es ernsthafter und jetzt seit spätestens seit einem Jahr ist es wirklich sehr, sehr wichtig für Marketing, Vertrieb, eigentlich jeden, sich damit auseinanderzusetzen. Und diese neue KI, auch die alte KI, die möchte ja möglichst relevante Treffer ausspielen, weil sonst sind ja die Besucher schnell wieder weg. Und das ist eben dieser situative Content. Der ist nahezu zu immer 100% relevant für die Zielgruppe. Klingt jetzt unglaublich, ist aber so. Und deshalb ist es so wichtig, auf diesen situativen Content auch einzubauen. Das ist einer von mehreren Bausteinen, den ich brauche für eine Strategie fürs Jahr 2025 plus. Ich denke mal, das geht locker bis 2030, bis man das alles erforscht und umgebaut hat. Aber es ist eine Entwicklung, der kann man sich fast nicht mehr entziehen, weil wenn ich es nicht spiele, zum Beispiel situativen Content, dann werde ich eben nicht sichtbar in den Suchmaschinen. Und wenn ich nicht sichtbar bin, ist schade, weil dann bekomme ich halt keinen Traffic und ohne Traffic letztendlich keinen Umsatz und kein Geld.
Kannst du das in einem Satz, oder ich versuche es in einem Satz zusammenzufassen, situativer Content ist Content, egal in welcher Form, der, Aktualität kann man nicht sagen, aber der einen starken Bezug zur aktuellen Zeit, richtig, zu aktuellen Geschehnissen, Marktsituationen hat und nicht einfach nur allgemein ist. Es gibt ja so schöne Themen, wo man sagt, ja, das ist zeitlos, ne? Das kann man immer spielen oder das funktioniert immer, sondern wirklich etwas, was einen konkreten, direkten Bezug hat, wo man sich auf etwas, was gerade stattgefunden hat oder stattfindet, bezieht und eine passende Lösung dazu anbietet.
Genau, und vor allem im Bereich der Gesetze, weil wir haben ja so viele Gesetzesänderungen, also jetzt nicht nur die Zollpolitik, das ist ja nur ein ganz kleines Beispiel, auch KI Act und so weiter, EU Act und so, also da gibt es ja wahnsinnig viele Gesetze, es werden immer mehr, leider sage ich jetzt mal, man blickt ja gar nicht mehr durch. Also das ist ein ganz großer Baustein von situativen Content Marketing, weil es auch das berücksichtigt und vor allem ganz wichtig, wie dieser Podcast ist ja quasi Weiterbildung, das ist situativer Content Education ist auch ein ganz, ganz großer Baustein, dass ich die Zielgruppe, dass ich der Zielgruppe helfe, durch diesen, Sumpf an Gesetzen, an situativen Faktoren, die auf uns einbrechen. Also es sind ja sehr, sehr viele, dass ich da durchfinde und ihr auch helfe und sage, du kannst dein Problem so und so lösen. Zollpolitik, da haben wir die Lösung mit unserem Produkt, kannst du so und so steuern. Auf Knopfdruck machst du statt 15% 18% oder wieder 14% Zoll. Mhm. Was ich auch da immer anbieten kann. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Ich habe bisher noch keine einzige Branche oder Unternehmen gehabt und sind inzwischen über 200 Anwendungsfälle, wo es quasi nicht hätte umgesetzt werden können, weil die erste Antwort, was ich immer bekomme, heißt, ja, bei mir funktioniert es nicht, das ist immer so, überall, aber bei mir ist es so speziell, da funktioniert es nicht, aber es funktioniert Gott sei Dank überall und es gibt eigentlich bisher noch keine Ausnahme, ich würde sie gern finden als Beispiel, wo es mal nicht funktioniert, aber möchte nicht ausschließen, dass es da auch mal was gibt in der Zukunft.
Also ich finde, mir fällt gerade auf, dass bezogen auf die Definition situativen Contents, die du mir eben gegeben hast, natürlich auch mein Thema eigentlich mannigfaltige Möglichkeiten bietet für situativen Content, weil was wir jetzt gerade in der Kommunikation, also ich muss sozusagen, ich habe jetzt nicht Kommunikationswissenschaften studiert, wobei ich ja mittlerweile auch ganz häufig bei gewissen Studienberufen oder Studiengängen erlebt habe, dass die Leute, die es studiert haben, meinten, da lernst du auch nicht alles. Ich kenne das ganz, ganz gut aus meiner Familie, alles Ärzte. Hab das schön erlebt bei meinem Schwager, meiner Schwägerin, die nach dem Studium mit Hochschulwissen in die Praxis kamen und gegen eine Wand gelaufen sind. Mein Vater, der auch Arzt war vorher, meinte, Leute, das ist Theorie, die Praxis ist anders. Aber das ist, glaube ich, häufig bei Studien nicht immer so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich der absolute Crack in dem Thema bin, was das Wissenschaftliche betrifft. Aber da ich mich ja so intensiv damit beschäftige, denn die Technik alleine macht ja nicht die Kommunikation, bin ich über sehr viele spannende Studien und Inhalte gestolpert in den letzten Jahren. Und was ganz klar zu sehen ist, und das bestätigen mir auch viele andere Experten in meinen Gesprächen, dass sich das Kommunikationsverhalten in den letzten Jahren, und es beschleunigt sich gerade, hinsichtlich der nachwachsenden Generation radikaler verändert, als es das vorher getan hat. Also es war jetzt nicht so in meiner Jugend, in den 80er, 90er Jahren, dass man da irgendwie plötzlich nur noch gelesen hat und nichts anderes gemacht hat, ne? Aber es gab halt vorher keine anderen Medien. Ich sag mal, Lesen und Schriftstücke waren Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende, die Hauptkommunikations- Wege und Kanäle. Ja, und jetzt ist es plötzlich völlig anders. Also ich sag mal, Radio, gut, das hatten wir in meiner Jugend, hatten wir eben, ne? Höllentrip bei Feinkostzip, SWF3.
Genial.
Hat eine Riesenrolle gespielt. Absolut genial war das. Ich habe wahnsinnig viel Radio gehört damals. Ne? Fernseher hatten wir keinen, haben meine Eltern sich gegen gewehrt. Fernseher war natürlich ein anderer Informationskanal, aber du konntest natürlich nicht gezielt wie in eine Bibliothek gehen und sagen, ich hole mir jetzt zu dem Thema eine Fernsehsendung. Aber das alles gibt's halt heute und das hat dazu geführt, dass ab Generation Z die jungen Generationen sich immer mehr, und wir reden nicht von ein paar Prozent, sondern ich habe eine Studie gelesen, dass, die ist 2-3 Jahre alt gewesen, dass 72% aus der Generation Z erstmal YouTube konsultieren und sich Videos angucken, bevor sie eine endgültige Kaufentscheidung treffen. Und das ist schon, also schon ziemlich krass, oder ja, wie man es so schön Neudeutsch auch nennt, oder was ja so ein Modewort geworden ist, es ist disruptiv. Insofern ist Videokommunikation das Thema an sich und wie man es anwendet und gerade auch im B2B-Kontext doch auch ein situatives Content-Thema. Oder wie siehst du das?
Also Video ist super wichtig. Wie heißt die zweitgrößte Suchmaschine der Welt? YouTube.
YouTube.
Also das sagt eigentlich schon alles. Also Video-Content ist super wichtig. Und in dem Fall mit dem situativen Content-Marketing ist es ein Baustein als Medium. Also es ist jetzt quasi das Transportmittel, wie ich es sichtbar mache. Ich habe drei Dinge. Einmal brauche ich diesen situativen Content oder möglichst situativen Content. Also sprich, höchste Relevanz für meine Zielgruppe. Ist es nicht höchste Relevanz, kann ich rumkaspern, was ich möchte. Es wird keinen Erfolg haben. Das zweite ist, dass ich schneller bin. Ich brauche irgendwie eine KI, die mich schneller macht, weil die Kosten, es wird immer alles in dem Fall immer weniger wert, also es gibt immer weniger Budget, also der Kampf ums Budget wird immer härter. Und ohne KI habe ich eigentlich keine Chance mehr, so ist es zumindest bei mir. Also ich mache immer einen Mix zwischen Mensch und KI, nie alleine KI, weil das dann auch wieder keine Relevanz schafft, leider Gottes. Und das dritte ist es ganz wichtig, ich muss es ja irgendwie sichtbar machen. Jetzt habe ich einen super tollen Beitrag, Post, To-Do-Video, was auch immer, und keiner weiß es, toll, passiert auch nichts. Also muss ich dieses Video muss ich ja irgendwie transportieren, und die Leute konsumieren nun mal eben viel lieber ein Video wie eine 80-seitige Bauanleitung, wie ich eine Kaffeemaschine repariere, auch Selbstversuch, hat funktioniert, aber nur nicht mit der Anleitung hat es ja nicht funktioniert, sonst wäre ich ja nicht zu YouTube mit meiner Kaffeemaschine repariert. Mhm. Dann wurde ich mutig, dann ging es in die Gangschaltung von meiner damaligen Freundin, jetzt Frau. Ich hätte heulen können, da waren lauter Einzelteile, mein Sohn kam noch zu Besuch, wollte mich auch nicht blamieren, habe ich das irgendwie wieder mit Videohilfe zusammengebaut, die Gangschaltung. Oh, also würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Und ja, das Auto ist gefahren, das war die gute Nachricht. Ein Nachteil war der Rückwärtsgang, ging nicht mehr. Da haben wir immer in Nürnberg, meinem Sohn Nürnberg gezeigt, das Auto dann rausgeschoben. Der hat sich schlapp gelacht. Also ein schönes Familienerlebnis im Nachhinein. Aber man kommt schon recht weit, immer bis zu einer gewissen, ja, auch Grenze. Und gerade dieser Videocontent ist für das Sichtbarmachen dieser Lösung oder dieses, das geht ja um Education, um Weiterbildung, egal ob ich jetzt eine Kaffeemaschine zusammenbaue oder mich über KI aufschlaue, ist ja beides Weiterbildung. Das ist halt über Video immer noch das Bequemste, nicht umsonst ist Insta und wie sie alle heißen, und LinkedIn probiert es auch mit Videos, mal wieder rauf, mal wieder runter, dann verändern sie wieder den Algorithmus. Also Video durchdringt auch immer mehr Social Media, Medien, also TikTok, Klassiker. Also dieses Kindergarten, jetzt ja, ist man schon etwas ernster und es ist jetzt mehr oder weniger ein Infokanal, ja, und so weiter und so fort. Also Video ist als Medium mit das Beste oder eigentlich das Beste und das Einfachste und auch das Sicherste, was es gibt. Also sicher in Form von, es funktioniert halt, viele andere Dinge wie Augmented Reality und so weiter, wo es vielleicht sich weiterentwickeln können. Das hat alles noch so seine Schwächen. Ich brauche eine riesen Rechenpower im Hintergrund. Es funktioniert halt nicht so, wie es soll. Aber ja, ist auch ernst zu nehmen. Vielleicht in ein paar Jahren wird sich wieder mehr verknüpfen mit Video und diesen anderen virtuellen Medien. Also mal schauen. Aber Videocontent ist einer der am meisten boomenden Medien, die es überhaupt gibt. Da habe ich auch ein ganzes Kapitel in einem meiner Bücher drüber geschrieben, über Videocontent, weil er eben so stark wächst. Und es gibt ja Medien, die gehen eher runter, sagen wir mal White Paper, das ist eher so ein bisschen fallend. Video ist ja in der E-Funktion steigend, da weiß man nicht, wie lange kann es denn überhaupt noch steigen, weil es Zuwachsraten hat, die sind jedes Jahr irgendwie zweistellig. Und es gibt auch immer mehr Videos, und auch die ganzen KIs machen nicht umsonst aus festen Bildern, also sie sind fest, versuchen die Bewegtbilder zu machen, auch nicht ohne Grund. Das geht ja wieder Richtung Video. Das heißt, irgendwann lade ich ein paar Bilder von uns hoch und dann machen die vielleicht eine Talkrunde, was wahrscheinlich nicht so ist, wie jetzt das wirklich live. Aber es laufen ja schon Versuche in alle möglichen Richtungen. Also von dem her, Video ist am Boomen. Und wenn ich das aber kombiniere, diesen Dreiklang, also zwischen situativer Content, also möglichst hochrelevanten Content, situativer Content ist eben immer relevant, die KI plus Video, dann habe ich schon mal drei gute Verbündete, die drei Musketiere, sage ich jetzt mal. Und da kann ich dann schon richtig was rausholen insgesamt.
Mhm. Ja, ich merke auch gerade, dass mein Thema und den Content und die Inhalte, die ich spielen kann, absolut relevant sind, situativer Content, eben aus den genannten Gründen. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, vielleicht habe ich nicht gut genug zugehört, ist aber, ich habe es verstanden, Video ist für situativen Content, das ist ja das Thema, ist ein sehr guter Kanal. Und wie meintest du das mit der KI mittendrin, dass die KI mittendrin den situativen Content aufgreift, damit man über Suchen in der KI ihn findet, oder in welchem Zusammenhang steht die KI?
Also die KI kann sehr, sehr viel. Was sie nicht kann, und das ist eine große Ausnahme, ist es situativen Content kreieren. Also ich habe es bisher noch nicht geschafft und wird es auch nicht schaffen. Warum? Es gibt keine Trainingsdaten dafür. Ganz großer Verlust. Man braucht sehr viel Gehirnschmalz. Also man muss ganz andere Bereiche verknüpfen. Das kann die KI derzeit nicht, wird es auch lange, denke ich mal, nicht können. Also ich muss den selbst schürfen, dieses Nugget, also situativen Content. Und die KI kann es nicht entdecken, aber die KI, und das da überschneidet sich wieder, kann es toll umsetzen. Wenn ich jetzt weiß, was ich will, dass ich zum Beispiel, jetzt kommen ja gerade wieder Gewitter im Sommer, und ich war ja auch früher beim großen Blitzschutzanbieter. Dann haben wir zum Beispiel gewusst, wenn jetzt schlecht Wetter ist, verkaufen wir mehr von diesen Produkten, also Blitzschutzprodukte, sage ich jetzt mal. Und wenn ich das zusammenbringen kann mit einer KI, könnte ich jetzt zum Beispiel da immer Werbung einblenden, wenn jetzt Gewitter aufzieht, dann wäre die hochrelevant in dem Moment. Also klicken die Leute auch viel stärker drauf. Aber das ist nur ein kleines Beispiel. Das richtige, echte Beispiel ist zum Beispiel, wenn man... es kam ein neues Gesetz raus, also in diesem Fall wurde das Produkt Pflicht, das mussten die Architekten einbauen, die Schaltanlagenbauer und so weiter und so fort, die mussten es einbauen, wenn nicht, gab es Strafen bis zu Haftstrafen, weil wenn zum Beispiel ein Blitz einschlägt und das Haus brennt ab, dann ist er, und dann noch ein Personenschaden, dann bist du schon mal dran wegen fahrlässiger Tötung, wenn du als Architekt das nicht reingedesignt hast, und du musstest es, ist eben Gesetz. Und da greift jetzt quasi auf aus dem Bereich Law, situativer Content Law und Education, dem man eben die Zielgruppe, also Elektriker, Schaltanlagenbauer, Architekten, wie sie alle heißen, weiterbildet und die sogar für die Weiterbildung bezahlen, dass sie Zertifikate bekommen, dass sie auch wissen, aha, ich muss es so und so einbauen, möglichst das Produkt von der eigenen Firma, wenn es geht natürlich. Und auch ein bisschen drumherum natürlich Content basteln. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und wir konnten auch so unglaubliche Zuwachsraten erzielen, indem wir diesen situativen Content angewendet haben, dieses Wissen angewendet haben, das kombiniert haben mit Marketing, mit Weiterbildung, mit diesen Gesetzen. Da haben wir, sind auch in Fachzeitschriften reinkommen, kostenfreie PR ohne Ende, weil wir der Einzige waren, der das so auch geschlossen anbieten konnte. Und es wäre jetzt mal so ein praktisches Beispiel schon gewesen zur Umsetzung, wie man das Ganze dann quasi live zum Laufen bringt. Und da muss man eben sehr viel drüber nachdenken. Und deshalb kann die KI, wir hatten damals noch keine KI zur Verfügung, wir hatten sie nur bisschen getestet, zwar vor 6, 7 Jahren, aber wir haben über die KI die Anzeigen ausgespielt damals schon. Es war hochinteressant und da war zum Beispiel rausgekommen, dass die Zielgruppe am Samstagmorgen um 7.30 Uhr am aktivsten war. Ich hatte noch nie eine Zielgruppe um 7:30. Warum? Was war's? Es waren Handwerker.
Morgenkaffee.
Ja, guten Morgenkaffee. Handwerker, die haben da kurz ihr Instagram, ihr Facebook, was auch immer gecheckt. Wir haben auch die Kanäle gegenseitig abgeglichen, es hat die KI gemacht. Wir haben gesagt, bitte teste die drei Kanäle. Wir wollen aber möglichst weg von Facebook, weil das sind die Anzeigen halt teurer wie auf Insta. Und dann hat es die so umgeswitcht, dass wir auch noch einen super Preis bekommen haben. Also es ging damals schon mit der KI. Und die hat es dann, wir haben die Kampagnen vorgegeben. Die KI hat 5 verschiedene Kampagnen getestet, Motive, und wusste dann genau samstags um 7.30 Uhr das Motiv raus an die Zielgruppe. Es war super erfolgreich. Also uns ist fast die Bude zusammengebrochen. Wir haben so viel Leads reingespült bekommen, dass wir die nicht mehr abarbeiten konnten so richtig. Also das war ein Luxusproblem. Es war dann auch vor Weihnachten. Ich habe noch nie so viel Süßigkeit mit in die Abteilung geschleppt wie zu dieser Zeit, weil es war echt Stress. Vertrieb hat mitgeholfen, wir haben mitgeholfen, andere Abteilungen, die mussten alle Adressen. Es war damals nicht so top automatisiert, der ganze Prozess. Heute würde das automatisiert durchrouten, da wird es gar nicht spüren. Aber mit Excel-Listen und plötzlich also ich habe es im Buch genau beschrieben, den Fall, wie vielfache. Wir hatten 600 Mal mehr Klicks auf diese Werbebanner als vormals, muss man sich vorstellen, 600 Mal mehr. Und auch von den Leads her war es ein Vielfaches. Ich müsste jetzt im Buch blättern, dass ich die genauen Zahlen habe. Aber es waren unglaubliche Zuwächse, so dass wir es quasi das Luxusproblem hatten, das nicht mehr wegbekommen haben. Aber zum Schluss Happy End. Wir haben Vertröstungsaktionen gemacht, noch Poster rausgeschickt und alles Mögliche, dass die Zielgruppe da nicht sagt, hey, ihr könnt ja gar nicht liefern. Wieso warte ich da eine Woche auf die Antwort? Es hat man dann alles hinbekommen, aber nur weil die Menschen im Hintergrund überdurchschnittlich viel gemacht haben. Also sprich, Überstunden und so weiter. Das gab es nochmal ein Happy End zum Glück. Hätte keiner damit gerechnet.
Wahnsinn, ja. Aber ich überlege nur gerade, weil das Thema situativer Content ist für mich jetzt ja auch neu. Wobei jetzt vom Inhalt nicht. Also das ist natürlich stark relevanter an aktuelle Geschehnisse angelehnter Content. Ich meine, das ist ja, was ich eigentlich die ganze Zeit mache. Ich fühle mich ja auch immer wieder, und das ist lustig, es wird immer wieder von Experten, die schon langjährig im Marketing und Vertrieb sind, immer wieder bestätigt. Ich bin so ein bisschen, mit Sicherheit nicht der Einzige, aber einer von wenigen in Deutschland, die missionarisch im Positiven, also aufklärerisch unterwegs sind, was das Thema Videokommunikation betrifft. Gerade in Bezug auch auf Prozesse im Unternehmen, wo noch keiner an Video denkt. Ja. Stark auch Vertrieb, weil im Marketing wird Video schon lange benutzt, aber da gibt es ja auch so gewisse relativ starre Einsatzgebiete, und auch die möchte ich aufbrechen, weil es viel mehr gibt. Aber ich habe gerade überlegt, wie könnte man als kleines Unternehmen, was jetzt nicht über sag ich mal, eine Marketing Abteilung verfügt, die auf dem Niveau, was du geschildert hast, mit KI-gesteuerten, parallel laufenden Kampagnen, kann ja auch nicht jeder so machen, wie man da KI einsetzen könnte. Aber wäre es dann für den situativen Content auch nicht eine Möglichkeit zu sagen, ich habe ein Thema, was ganz relevant für meine Zielgruppe ist, aktuell relevant. Ich sag mal, das wäre jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit ganz am Anfang gewesen. Wie arbeite ich remote mit Zoom und Teams? Wie kann ich mich vernünftig präsentieren, bezogen auf mein Thema? Da dann Content erstmal auf Textebene vorzubereiten und dann durch eine KI gegenchecken zu lassen. Recherchieren mal zu dem Thema und so weiter und so fort. Weil so mache ich das halt häufig bei Content, den ich meistens bei LinkedIn schreibe. Dass ich zu gewissen Themen auch nochmal gegenchecken lasse, gerade jetzt, wo ChatGPT ja viel stärker geworden ist in der Recherche. Stimmen meine Annahmen oder das, was ich aus meistens ja Gesprächen und von Kongressen, Konferenzen mitbekommen habe bezüglich der Einsätze in Unternehmen und so weiter und so fort? Das wäre jetzt so eine Möglichkeit, die ich jetzt sehen würde, wie man für die Umsetzung situativen Contents KI nutzen könnte.
Absolut, weil der situative Umstand damals Corona, also es ist auch im Buch groß als Beispiel drin, Corona, man durfte ja nicht mehr rausfahren, Zoom war plötzlich nötig, die Leute waren null vorbereitet. Das war natürlich für dich jetzt eine gemähte Wiese, also jetzt speziell für dich, für deinen Anwendungsfall. Und so findet man eben für jeden was. Wir haben jetzt hier live, du hast selber gefunden. Und es ist ja jetzt Gott sei Dank auch Geschichte, aber es kommen ja immer wieder neue Geschichten auf uns zu, die man wieder lösen muss. Und es ist genau das richtige Vorgehen. Wie kann ich der Zielgruppe einen maximalen Nutzen bieten, indem ich dem erkläre, so wie du mir auch vorher erklärt hast, wie ich das Mikrofon hier gescheit einrichte. Für die Zuhörer, mein Mikrofon stand falsch. Der Florian gleich gesagt, Olaf, dein Mikrofon steht komplett falsch. Er hatte ja recht. Und ich war ja Gott froh, dass ich das dazulernen durfte. Und in Zukunft steht es hoffentlich dann nimmer falsch. Und das merkt man sich ja als Mensch. Also wenn einem so geholfen wird, und zwar möglichst ad hoc, also da geht es auch darum, wirklich einfache, spontane Hilfe und nicht sagen, lies dieses 200-seitige Buch. Also kann man auch von mir lesen, das eine 300 Seiten, das andere 200 Seiten. Aber das andere ist dann die Umsetzung, dass ich es möglichst schnell umsetzen kann. Es liegt nicht am Geld, es ist eine Ausrede. Auch die KI scheitert nicht am Geld. Sie kostet Geld, kostet richtig viel Geld, wenn man es falsch macht und kostet das Unternehmen, wenn man es richtig falsch macht. Also da muss man schon aufpassen, es ist eine Wunderkiste, ich sage jetzt mal, wie so ein Zauberwurf, aber wenn der verdreht ist, muss man mal schauen, dass man dann wieder richtig hindreht. Und das ist bei der KI manchmal ein bisschen schwierig, weil dann das Zurückdrehen nicht mehr erlaubt ist, weil der Inhalt eben schon draußen ist. Aber das ist nur mal als Randbemerkung. Und so war es genau richtig, dass du das aufgespürt hast und du hast ja schon die Lösung gehabt, also du hast quasi genutzt Education und den situativen Umstand hast du genutzt, in dem Fall Lockdown, Corona und dann noch Technologie. Und damals hast du wahrscheinlich noch keine KI gefragt, vor 4, 5 Jahren, wo das war. Ich auch nicht, da gab es ja nur grottenschlechte KI-Systeme. Viel zu kompliziert war das damals. Ja. Das waren da ganz grobschlächtige Modelle. Hat kein Mensch benutzt, aber jetzt kann man das noch mit der KI glätten lassen. Bitte verbessere mir als Prompt, bitte verbessere mir, Punkt. Dann haut man das rein und dann macht es Vorschläge. Und wenn man nicht zufrieden ist, sagt man einfach zweiten Prompt, bitte denke nochmals gründlich darüber nach. Das sind zwei ganz einfache Prompts, zwei ganz einfache Worte, die Welten in GPT oder wo auch immer man das eintippt, bewegen. Noch lieber nehme ich die KI Perplexity, wenn es um Dinge geht, weil die Datenbanken, auf die Perplexity zugreift, sind aktueller als zum Beispiel GPT, auch GPT, die ganz neue Version, die 5er. Hat nicht dieses Wissen, was Perplexity hat. Und Perplexity ist auch die KI mit den größten Zuwachsraten. Und da wird es auch interessant, die haben Zuwachsraten von 524%, weiß jetzt zufällig, wenn ich das auf einer PowerPoint zaubern durfte, diese Zahl in einem Jahr und die Perplexity wird wahrscheinlich noch das ein oder andere einholen und GPT, die haben einen Marktanteil jetzt unter KI-Suchmaschinen, also nicht unter allen, sondern rein KI-Suchmaschinen. 80% und Google kommt auf so 5-6% Marktanteil. Muss man sich vorstellen, Google ist da 10-mal schwächer als GPT bei den KI-Suchmaschinen wohlgemerkt. Im gesamten Marktweltanteil ist GPT immer noch sehr, sehr hoch. Und auch über 80% der Nutzer, die wollen auch KI-Ergebnisse gegenüber von den Menschen. Das hat mich auch sehr erstaunt, diese Zahl, dass die inzwischen sogar beliebter sind, die Ergebnisse, als wie von den Menschen, weil die, je nachdem, welche KI ich einsetze und wie ich sie einsetze, zum Beispiel gerade Perplexity, kann ich auch die Quellen checken. Die stimmen in der Regel, aber trotzdem, man muss immer die Quellen checken, auch bei Perplexity. Das fantasiert manchmal auch leider noch was. Vielleicht hört es mal irgendwann auf. Diese Halluzinationen, wenn die KI eben nicht weiter weiß, dann denkt sie sich halt was aus und behauptet, es ist so. Also die KI kann auch lügen wie gedruckt, das muss man einfach wissen, wenn man die benutzt. Aber wenn man dieses Wissen hat und auch weiß, wie man die Prompts macht und wie man das Ganze überprüft, da habe ich natürlich einen riesen Nutzen und kann zum Beispiel gerade diesen situativen Content oder auch anderen Content damit umsetzen. Ich kann auch schnell Bilder erstellen. Okay, da gibt's, muss man auch rechtlich das ein oder andere wissen, aber es ist relativ einfach, diese Sachen. Und das ist wie so ein Katalysator im Alltag. Also ohne das würde ich mir einen Wolf arbeiten. Ich könnte es gar nicht mehr wegkriegen oder ich würde halt viel weniger Output haben, wenn ich jetzt auf die KI komplett verzichte. Es geht gar nicht, weil es einfach kombiniert wichtig ist. Das heißt immer, machst du alles mit KI, dann sagst du, nein, überhaupt nicht. Ich verbessere meine Texte mit KI. Das Köpfchen wird halt angestrengt, das muss rauchen. Und wenn das geraucht hat, dann frage ich die KI selten vorher, außer ich mache so eine Art Brainstorming mit der KI. Das kann man ja auch machen. Das funktioniert auch wunderbar. Aber in der Regel auch Texte, Bücher, was ich schreibe, alles mit KI verbessert. Die Rechtschreibung, ich weiß auch nicht jedes Komma, wo es manchmal hinkommt. Dann war es die KI besser. Und wenn man gar nicht mehr weiß, wer hat recht, die KI oder der Mensch, dann geht man zu Google. Zu Duden Mentor, auch eine tolle KI. Kann man auch mal einzelne Sätze testen und die verbessert dann nochmal ganz schön. Das sieht man auch, was die KI eben so nicht drauf hat, weil da ist speziell diese KI wieder besser und es gibt leider nicht die wohllegende Eimilchsau, ein tolles Wort, weil man braucht verschiedene KI-Systeme. Ich arbeite mit 10 verschiedenen so ungefähr, mal mehr oder weniger intensiv, also nicht in der Tiefe, am tiefsten mit in dem Fall sogar Perplexity, aber auch Gemini manchmal und also es gibt da, oder Genspark vor allem ist eine ganz tolle noch unbekannte KI nach dem Podcast, weil ich nicht mehr so Geheimtipp Genspark, weil das ist eine Meta-KI. Ja. Und in dieser KI sind andere KIs drin. Das ist die erste KI der Welt mit MOA, also komisches Wort, Mixture of Agents. Also man kann verschiedene Agenten kombinieren in einer einzigen KI. Die ist kostenfrei in der Grundversion mit ChatGPT. Will ich mehr, zahle ich halt ein paar Euro oder Dollar. Und die hat zum Beispiel auch das 5er-Modell von GPT schon drin. Die hat Gemini drin, die hat alles Mögliche drin. Was sie nicht drin hat, leider, oder vielleicht auch gut so, Perplexity ist dort nicht drin. Das muss ich separat verwenden. Und so habe ich einen ganz speziellen KI-Ablauf. Ich hüpfe dann von einer in die andere, je nachdem, was eben rauskommen soll. Und so hat man dann auch wirklich coole, klasse KI-Ergebnisse, die nicht diesen Massentrash, weil diesen Einheitsbrei, ich kann ihn nicht mehr sehen auf LinkedIn, dieses Text, diese lade meine 30 Seiten herunter und dann hast du 1000% mehr Leads. Wer macht es? Die Leute laden es runter, ja, aber wer setzt es um? Ich kenne eigentlich niemanden, außer demjenigen, der es behauptet und schreibt. Also es gibt bestimmt auch viele seriöse Ausnahmen, es gibt ganz tolle auch Leute, die da viel machen, wie Scott Brinker und so weiter, die sind auch seriös. Aber es ist da so viel bunter Blubberzauber, sage ich jetzt mal, drin. Und man kann es nicht so einfach drehen, man muss es schon genau lesen. Tauchen Sie ein in die fantastische Welt dieses Podcasts.
Oh, ja.
Danach haben Sie 3000% mehr Leads. Ja, wer es glaubt, dann schon. Oder Glaube versetzt Berge, vielleicht. Hilft ja, wenn ich darüber brüte, über die Anleitung. Also wird in der Regel nicht funktionieren, weil das generative KI in der Stufe sind wir gerade. Wir sind erst in der Stufe 2 von 5 KI-Stufen und die Stufe 2 heißt generative KI. Also sprich, da kommen noch 3 Stufen. Und so langsam durchdringt es von Stufe 2 zu 3. Ich habe sogar schon mal ein 4er-Beispiel gefunden, wo die KI schon in der 4er-Stufe sich so leicht bewegt und es wird wahrscheinlich relativ schnell umgesetzt. Also allein von Stufe 1 zu 2 haben wir jetzt Jahrzehnte gebraucht. Auch von Stufe 2 auf 3, behaupte ich mal, braucht man vielleicht noch 5 Jahre, wenn überhaupt. Also es ist hochinteressant, wenn man sich mal diese KI-Abstufungen anschaut, was da noch auf uns zukommt. Wir sind erst auf Stufe 2, das heißt, der generative KI, die ist recht schwach, muss man sagen, wenn man es im Vergleich sieht zu den ganzen anderen, was noch kommt. Das heißt, es greift auf bestehende Inhalte zurück. Es macht nichts Neues, es macht zwar was Neues aus den bestehenden Inhalten, aber ob es gut ist, muss immer der Mensch beurteilen, was da rauskommt. Es ist generativ. Deshalb ist ja auch dieser Datenkrieg da draußen mit Elon Musk und wie sie alle heißen, mit Zuckerberg, mit Bezos und wie sie heißen, sind ja alles riesen Multimilliardäre, die KI-Systeme gerade hochziehen. Oder ein schönes Beispiel ist Sam Altman, der gerade im Moment nur ein Rechenzentrum baut. Muss ich jetzt mal vorstellen. Im Moment, das ist größer als der Central Park und die Gebäude sind alle mindestens 10 Meter hoch. Fläche Central Park New York. Jetzt muss man sich mal vorstellen, das ist nur ein Rechenzentrum für die KI, weil die KI braucht unglaublich viel Rechenleistung. Und es geht erst so richtig spannend los, wenn die Quantencomputer, die ersten gibt's ja schon, die funktionieren, also sind nicht bezahlbar, wenn die quasi tätig werden. Also das ist nochmal eine, dann legt die KI erst los. Dann gehen wir ganz schnell von Stufe 2 zu 3 und 4. Also das ist bloß mal so, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Sorry, Florian.
Alles gut, spannend. Ich habe nur die ganze Zeit, während du erzählt und ich trotzdem zugehört habe, versucht nebenbei herauszufinden, wie die KI heißt, die du genannt hast. Gen AI, also wie Generative oder
Genspark. Gen, also Gens und dann Park.
Genspark. Weil dann packe ich nämlich den Link hier in den Podcast
also
rein.
Also die ist, also ist auch in meinen Schulungen, also ich habe jetzt hab's schon gar nicht mehr gezählt, wie viele Schulungen zu KI. Es sind so Crashkurse immer am Tag. Und das ist, also da kommt man dann nochmal richtig in Staunen, wenn man die zaubert. Die kommt aber immer.
Ah, da habe ich Genspark.
Ja, also die ist sehr, sehr mächtig. Und schau mal, was da alles drin ist. Auch dieses DeepSeek, was damals so durch die Presse ging, man kam ja gar nicht rein, weil da so viele Leute drauf gestürzt sind. Einfach in Genspark reingehen, da war das Ding schon drin, muss man sich vorstellen, und zwar in der neuesten Version. Und man hatte Zugriff drauf. Über das Offizielle bin ich gar nicht an die KI reingekommen, weil die Rechenleistung zusammengebrochen ist damals. Unter uns, diese KI, es ist beachtlich, was die geleistet haben für das Budget, wenn es denn stimmt überhaupt für das Budget. Aber es gibt stärkere KIs, also so stark ist diese KI auch wieder nicht. Das war damals halt auch so ein Riesenhype.
Ich sehe sie gerade, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für den Info, für den Input, weil das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken.
Also wenn du Fragen oder jemand von euch Fragen dazu hat, ja, ich bin nur eine E-Mail weg oder wir tun ja meistens über LinkedIn, wir schreiben ja eigentlich machen wir alles über LinkedIn, weil wir Freunden nie E-Mail. Ah doch, vom Podcast kam ein E-Mail, aber ansonsten geht alles über zum Beispiel Social Media Kanäle bei uns. Auch eine spannende Idee.
Ja, spannend.
Dass man Social-Media-Geschäftsbeziehungen oder einfach auch Freundschaften hat. Unglaublich.
Ja, das habe ich die letzten Jahre ganz intensiv erlebt. Da könnte ich ja Bücher drüber schreiben. Also das ist echt Wahnsinn. Das ist immer Menschen, die, ich sag mal, die 99,5% der anderen Menschen in Deutschland, die nicht in dieser LinkedIn-Bubble drin sind, die das vielleicht nur so mitkriegen, weil irgendwelche Newsportale meistens ja auch negativ darüber schreiben, die können das gar nicht nachvollziehen. Und ich erlebe es ja auch selber wieder bei LinkedIn, wenn Leute dann neu reinkommen und dann irgendwie nach 3 Wochen schreiben, oh, ich gehe wieder, ist so doof hier und ne, ich lese nur Mist. Man muss sich das wie alles im Leben halt erarbeiten und pflegen und von selber passiert nichts. Ich habe noch 3 Fragen, mal gucken, ob wir alles schaffen. Weil es sind, glaube ich, alles Themen, wo wir tief reingehen könnten. Oder machen wir nur 2 draus? Und zwar einfach ein bisschen mehr, ja, einen praktischeren Zusammenhang, da bin ich ein großer Freund von. Und zwar bezogen auf Video, was müssen Unternehmen beachten oder was, ja, egal ob Unternehmen oder Solopreneure, wie auch immer, damit die Videoinhalte auch für KI-Suchmaschinen relevant werden. Also das ist etwas überhaupt, diese Relevanz und wie kriege ich mich und meinen Content in KI-Suchmaschinen rein, ist auch gerade ein ganz heißes Thema. Hast du da ein paar schnell verständliche, da gibt's bestimmt einen riesen Wust noch an Dingen, die man optimieren kann, aber wenn jemand wie ich dann auch überhaupt nichts proaktiv gemacht hat, was man da beachten müsste.
Also was ganz wichtig ist für die KI-Systeme oder besser ist, weil die Videos werden ja auch komplett ausgelesen von den KIs und interpretiert. Ich habe es mal vorher sogar getestet, gerade Video speziell, oder nicht mal Video, sondern nur mal allgemein. Ich habe meinen Namen einfach in Google eingegeben. Ich wollte mal wissen, was kommt da inzwischen, weil ich habe es schon ewig nicht mehr gemacht. Und tatsächlich ganz oben, es kommt ein kurzer Einleitungstext und danach kommen gleich 3 Videos irgendwie von mir. Also ich habe selbst keine Videos, sondern war ich irgendwo zu Gast, da wurden gleich 3 Videos angezeigt. Also ist es extrem hoch gerankt. Und jetzt, wieso wurden die angezeigt? Diese Videos sind verschlagwortet. Und auch jedem empfehle ich, aber das wird der Florian, denke ich mal, auch sowieso wissen und auch machen, immer diesen Text, weil viele hören Videos lautlos, weil sie es gar nicht dürfen im Büro, weil es einfach den Nachbarn dann stört oder mit Kopfhörer ist auch blöd, was macht der, guckt der wieder gerade Bonanza oder was, aber er bildet sich ja gerade weiter über ein Video, ist was völlig anderes, nur wird es manchmal falsch beurteilt und das ist wichtig, diese Verschlagwortung, die ist ja auch inzwischen KI-basiert, die kann man dann tippen, wenn es irgendwie das schlecht macht oder auch Zusammenfassungen. Und auch von den ganzen Videos immer schön Zusammenfassungen mit reinposten, Shownotes und so weiter. Dann kann die KI das auch finden. Und vor allem, ganz wichtig ist, sonst hat das Video keine Chance, Relevanz vom Thema. Wenn ich jetzt ein Video mache, weil ich denke, es ist schön, ja, dann gefällt es vielleicht dem Florian oder dir gefällt es dann nicht und sagst, was will ich mit dem? Dann ist das ganze Video für die Katz. Das ist wie im Kino, wenn ein Film floppt. Dann wurden viel Geld ausgegeben und keiner will es sehen. Das erlebt man regelmäßig. Und andere Dinge plötzlich, wow, die gehen durch die Decke mit wenig Budget. Also es liegt nicht am Budget. Natürlich, die Tonqualität muss stimmen. Da hat mich Florian auch hingedrillt. Olaf, dein Mikrofon, was hast du denn da? Und so steht eins von seinen Ratschlägen auf meinem Tisch, wo ich gerade reinspreche. Und ja, das ist ganz wichtig, dass diese Verschlagwortungen und so weiter dahinter sind, spannende Themen und vor allem relevante Themen spielen, möglichst situative Themen, kann ich nur wiederholen, dann geht es auch los. Ich habe es schon so oft getestet, auch mit LinkedIn-Beiträgen, wenn ich keine Relevanz habe, 0 Chance in LinkedIn.
Und auch da kann ich sagen, was jetzt die Impressions in LinkedIn betrifft, da wollen wir mal lieber nicht drüber reden. Das ist momentan ein Trauerspiel. Aus allen Seiten, aus allen Richtungen, hat mich auch ehrlich gesagt fast dazu gebracht, erstmal eine Pause zu machen, weil es so frustrierend war, weil die haben um Faktor 10 locker haben sie das, sind die Impressions eingebrochen. Also wo ich früher 3000 hatte, habe ich jetzt 300 gefühlt. Das ist wirklich. Auf der anderen Seite Britta Behrens, die habe ich die letzte Woche mehrfach getroffen, die sagte, ja, mach dich aber nicht verrückt, weil der Unterschied ist, dass die Zielgruppe, die jetzt den Content ausgespielt bekommt, viel relevanter ist als vorher. Mhm. Also vorher wird es breiter gestreut, jetzt wird es an die einzelnen Leute wirklich ausgespielt oder mehr an Leute ausgespielt, die für dich interessant sind. Von daher mal gucken. Mhm. Aber was ich sagen wollte, und jetzt hat meine Frau mich gerade völlig rausgebracht, weil die hier mir anfängt, Nachrichten zu schreiben. Ich habe mir gesagt, bitte schreib mir keine iMessages. Auf meinem Mac hier werden die nämlich angezeigt. Ich habe zwar auf bitte nicht stören, aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Man kann dann sagen, bestimmte Personen können diesen Modus umgehen, also die engste Familie. Ich sage immer, bitte schreib mir keinen, weil es bringt mich völlig raus, wenn sie auf dem Kopfhörer Ping macht und ihr Nachrichten erscheinen. Jetzt weiß ich, was ich wollte. Jetzt schreibst du schon wieder. Hör auf!
Das ist so genial. Das ist Authentizität, das wollen die Leute auch sehen, Florian.
Ich schreibe gerade, ich bin im Podcast, 10.000 Ausrufezeichen, meine Herren. Jetzt muss ich wieder sammeln, wo war ich denn? Ach so, Relevanz von Themen. Ja, ist auch ein, ich kenne das, ich kann das alles absolut bestätigen. Ich habe jahrelang in einer absoluten Nischenbranche mit absoluten Nerds zu tun gehabt, die das 35. Gras wachsen hinterm Komma noch gehört haben oder gerne gehört hätten. Und bin ja dann vor ein paar Jahren in eine komplett schmerzbefreite Branche gewechselt. Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern es interessiert in meiner heutigen Zielgruppe keinen Menschen, ob ein Mikrofon 2 dB besser weniger rauscht als ein anderes. Völlig andere Relevanz und ganz andere Themen. Und ich musste mich da auch erstmal zurechtfinden. Was brauchen die Leute überhaupt und was ist wirklich gerade Thema? Und da muss ich auch sagen, ist KI gerade jetzt mit der Suchfunktion, übrigens ChatGPT liefert mittlerweile auch die Quellen. Ich weiß nicht, wie lange jetzt seit ChatGPT 5 auf jeden Fall, vorher aber glaube ich auch in irgendeinem Modus.
Bisschen, ja.
Ist das für mich eine Riesenerleichterung gewesen, um zu verstehen, okay, bezogen auf mein Thema, auf ein spezielles Thema in meinem Themengebiet, über das ich was schreiben möchte, was recherchiere mal, indem du auch Webseiten wie, was ist das, Quora oder Quoka, weißt du, Plattform Reddit Quora, und so mal abscannst. Ja. Quora, was bezogen auf das Thema ist für die Menschen heutzutage relevant? Das Interessante ist zum Beispiel, dass sich gewisse Themen wiederholen. Also ich könnte gewisse Themen alle 4 Wochen spielen. Ich mache das manchmal auch, so alle 8 Wochen, dass es Themen wiederholen. Zum Beispiel, wie setzt du ein Podcast-Mikrofon richtig ein? Habe ich, glaube ich, schon 5-mal gepostet. Immer wieder ein bisschen grafisch geändert, ein bisschen aufgearbeitet. Läuft immer gut, weil gewisse grundsätzliche Themen, die sind immer situativ auch jetzt relevant, weil Videokommunikation nimmt zu. Es gibt zahlreiche Studien übrigens auch dazu zum Thema Tonqualität. Also ganz krass ist es in den letzten Jahren bei Podcasts geworden. Da hat sich so entwickelt, dass über 50% der Menschen mittlerweile abschalten, wenn die Tonqualität schlecht ist. Jeden, den ich darauf anspreche, was ist dir beim Podcast am wichtigsten? Tonqualität. Das Thema kann so interessant sein, wie es will. Wenn die Qualität Mist ist, ich kann nicht mehr. Bei Video genauso. Aber da kann ich nur raten für diejenigen, die sich noch nicht viel damit beschäftigt haben. Und es sind immer noch viele Leute. Ich habe das jetzt letzte Woche auch erlebt in meinem Podcast Bootcamp. Da war auch ein Teilnehmer, der noch sehr, 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 sehr wenig Erfahrung mit KI hatte. Der war total glücklich, dass wir da mal so einen kleinen Crashkurs gemacht haben, weil sich für ihn natürlich völlig neue Möglichkeiten ergeben haben. Und da kann ich nur sagen, ist echt super, da mal gegen zu checken, okay, ist mein Thema relevant oder was müsste ich beleuchten, damit es relevant wird?
Ja.
Olaf, wir haben 42 Minuten rum, 45 Minuten ist so mein angepeiltes Ende. Eine Abschlussfrage. Wenn du einem Unternehmen nur einen Tipp geben dürftest, um KI, situativen Content und Videokommunikation erfolgreich zu verbinden, welcher wäre das?
Ganz einfach, T-U-N, also tun, ins Handeln kommen, auf jeden Fall bei Buchstaben tun. Man muss einfach mal damit anfangen, weil sonst schreibt man immer, es ist komplex, da brauche ich den Container, da brauche ich die KI, muss ich noch ein Video machen oder was. Nein, einfach mal damit anfangen. Es ist komplett kostenfrei in den normalen Versionen und die reichen, also bei meinen Kunden, zu 80-90% aus, außer es geht um hochempfindliche Daten etc. Also KI kostet wirklich nicht die Welt, sondern es ist mehr oder weniger für Umme. Man muss eben wissen, wie man die KI benutzt, dass man auch seinen Daten nicht zu viel Preis gibt und so weiter. Aber einfach mal die richtige KI nutzen mit samt dem relevanten Thema. Was ist relevant? Auch da andere Fragen, dritte Fragen, die KI fragen. Auch die KI kann solche Charts erstellen oder auch Google Trends ist hervorragend. Da tippe ich einfach mal mein Thema ein und dann sehe ich, ob es da überhaupt einen Ausschlag gibt oder wie das Ganze war. Kann man schön testen mit der DSGVO, dieser Datenschutzgrundverordnung, was auch ein situativer Umstand war. Das mal bei Google eintippen und dann sieht man mal, wie diese Nachfragekurven sind. Ist hochinteressant und das funktioniert quasi für andere Themen. Das ist jetzt nur als Beispiel, wenn man es mal wissen möchte. Und wenn man das Ganze dann auch umsetzt mit einem richtigen Medium, also Video ist da eigentlich der absolute Tipp, weil Video-Content oder auch Podcast boomen ja auch unheimlich, aber Video ist eben noch einfacher, wenn es ums Erklären geht. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und ich sage, ein Video sagt mehr als 1000 Bilder, weil es einfach viel einfacher ist. Diese Kaffeemaschine, ich habe es ja mit dem Handbuch probiert, ich habe ja nicht mal aufbekommen, und mit dem YouTube-Video, danach kam wieder Kaffee raus, der hat sogar genauso geschmeckt wie vorher. Also von dem her einfach tun, ausprobieren, mit kleinen Steps beginnen, nicht gleich jetzt mache ich die perfekte Lösung, nein, oder auch mal ja sich Schulungsvideos dazu weiterbilden, sich da mal ein, wie steige ich ein in KI, da gibt es bestimmt viele tolle Möglichkeiten und dann sollte es eigentlich klappen und ich wünsche allen ganz, ganz viel Erfolg dabei.
Super, vielen, vielen Dank für deinen Input, Olaf. War wieder sehr, sehr spannend und ein Wechsel zwischen tief reingehen und praktischen Tipps. Für alle, die da mehr über das Thema erfahren wollen, in den Shownotes findest du natürlich den Kontakt zu Olaf, zu seinem LinkedIn-Profil, seiner Webseite. Ich werde auch den Link zu, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Genspark. Genau, super spannend. Werde ich mir auch direkt mal angucken, auch mal reinpacken und noch ein paar andere Links, die interessant sein könnten. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung, über eine Rückmeldung. Wenn du sagst, nee, die war doof, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast@corporate-studio.de, weil dann weiß ich, was wir in Zukunft besser machen können. Und ansonsten freue ich mich über jedes Abo, über jedes Empfehlen meines Podcasts, denn dann erreicht er mehr Menschen auch. Und mein Ziel ist halt einfach, nicht nur relevanten Content zu liefern, sondern Menschen einfach weiterzuhelfen im breiten Spektrum der Videokommunikation, weil ich bin absolut überzeugt davon, gerade in den herausfordernden Zeiten, wie wir sie jetzt haben, brauchen wir auch in der Kommunikation, sei es im Vertrieb, sei es im Marketing, sei es im HR. Ein Stichpunkt, da hatte ich letztens eine Podcast-Folge von, das Thema Babyboomer-Generation, wie halten wir das Wissen im Unternehmen? Das war, glaube ich, meine vorletzte Folge vor dieser hier. Das sind alles relevante Themen, die man hervorragend mit Video bespielen kann. Und die Reaktionen bei diversen Kongressen, Konferenzen oder auch Unternehmenstreffen von Entscheidern, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern. Und das ist durchweg so, dass die große Augen, große Münder machen, wenn ich ihnen das erzähle. Das zeigt halt einfach, dass wir da in Deutschland noch wahnsinnig viel Aufklärungsbedarf haben. Von daher vielen, vielen Dank für deinen Input zu meinen Themenbereichen, Olaf. Und vielen Dank an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du meinen Podcast weiterempfehlst. Bis zum nächsten Mal.
Auch vielen lieben Dank, Florian, und natürlich dich, dass du so lange mit dabei warst. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke mal daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.